jegliche Ähnlichkeiten zu lebenden Personen, Orten und/oder Ereignissen sind Zufall. Diese Geschichte basiert auf einer fantastischen Rollenspielrunde.
Seelenfresser. Ein Hörspiel über eine Pen-and-Paper-Kampagne im Vampire die Maskerade-Universum. Folge 5. Das Schicksal des Dünnblütigen. Die junge Frau ist schon eine ganze Weile hier unten in den Katakomben und hat von den Ereignissen in Hamburg und deren Geißel erzählt. Seit einigen Momenten ist sie still geblieben. Nachdenklich streicht sie über das Objekt der Begierde, was in Hamburg für so viel Chaos und Verwirrung gesorgt hat. Sie weiß um die Gefährlichkeit des Objekts, doch auch um die Sentimentalität. Vampir in dieser Welt der Dunkelheit zu sein, ist nicht einfach. Schichten über Schichten erfüllen das Denken und Handeln eines Blutsverwandten, und die junge Frau hat nur so lange überleben können, weil sie von ihrem Erzeuger und Meister viel gelernt hat. Es ist fragwürdig, von einem brutalen Monster noch weiter lernen zu wollen, um zu überleben? Die Hoffnung, die sie hat, dass ihr Sire doch noch wieder zu dem wird, wie er einst war, als sie ihn kennengelernt hatte, überschattet jede Sorge, die sie hat. Liebevoll streichen ihre zarten Finger über das Objekt. Dann nickt sie zufrieden und erzählt weiter von ihren Erlebnissen.
Es müssen Opfer erbracht werden. Wer weiß es besser als du? Jeder Blutsverwandte ist verloren, wenn sie nicht bereit sind, Opfer zu erbringen. Wohin führen uns diese Wege am Ende der Zeit, wenn wir auf unsere Taten zurückblicken? Was macht es mit uns, wenn wir unsere Lieben zurücklassen müssen? Wenn wir unsere Liebsten opfern müssen? Du hast mir immer gesagt, für das große Ganze, und ich habe dir geglaubt. Mittlerweile zweifle ich an deiner eigenen Überzeugung über dieses Zitat. Hast du es dir vielleicht am Ende nur selber eingeredet, um dich davon zu überzeugen, dass deine brutalen Taten das Richtige sind? Sind meine Taten wichtig oder genieße ich nur mein Raubtier in mir? Ich wünsche mir, ich werde es nie erfahren. Lukas ist gewiss schon so verblendet, dass er es für sich nicht mehr erkennen wird. Doch was ist mit den Geißeln? Können sie ihre Seelen noch retten?
Das Geschäftsgespräch zwischen Richard und Markus endete nach der Nennung des Preises mit einer beunruhigenden Stimmung. Adriana ist zwischenzeitlich zurück zu Nick geeilt, um mit ihm über mögliche Verfolgungsszenarien zu sprechen. Doch daraus wird nichts. Richard tritt an die beiden mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck heran. Auf Nicks Frage, was denn nun los ist, antwortet der Trimäre kurz, dass sie das lieber in der Nielsen-Bibliothek bereden sollten. Und so fahren die drei kurzerhand dorthin. Jeremiah hingegen hat seine Stalkerin Lena beruhigen können und sie nach Hause gebracht. Heute wird da nichts weiter geschehen. Doch sein Hunger und seine Laune ist auf einem spannungsgeladenen Punkt, weswegen er die anderen drei Geißel informiert, dass er später nachkommen wird. Schließlich kehren die drei in die Bibliothek ein. Nicks Hündin macht es sich wie immer auf ihrem Platz bequem und schläft kurzerhand ein. Dann bricht der Trimäre die Stille und beginnt, das Gespräch zwischen ihm und Markus zusammenzufassen.
Also, um es kurz zu machen, dieser Markus kann uns Informationen anbieten über dieses Buch, das wir suchen, nämlich den Titel, über diesen Lukas, weitere Informationen und wo das Buch ist, weil ich vermute, er hat dieses Buch bereits an ihn verkauft bzw. an ihn abgegeben. Also wie gesagt, ich vermute, es ist eine Hypothese, dass er das an Lukas verkauft hat, aber auch an jemand ganz anderen. Also seine Wortwahl war, dass er das Buch nicht mehr besitzt. Also er hat es abgegeben, an wen auch immer. Gut, aber er möchte uns sagen, wo sich dieses Buch befindet. Genau, das sind die drei wichtigen Informationen, wenn ich mich recht erinnere. Und
wo ist jetzt das Problem oder was will er dafür haben, dass er uns das sagt?
Seine Situation ist, dass er wohl, wie er es ausdrückt, seit einem Jahr zu diesen Kindern der Dämmerung gehört. Und seit einem Jahr versucht, nur sein Unleben aufrecht zu erhalten und alles dafür tun möchte, um aus dieser Situation herauszukommen.
Inklusive eine Seele fressen.
Richtig, er möchte das Herzblut eines Blutsverwandten trinken.
Er will was?
Ich fand es erstaunlich, dass er diesen Ausdruck kannte. Er hat sie richtig gesagt, diablerieren. Das fand ich erstaunlich, dass er dieses doch recht geheime Vokabular kannte, das normalerweise Personen, zumindest wie ich das, vielleicht ist es ein Vorurteil gegenüber diesen Dünnblütigen, dass sie entsprechendes Vokabular nicht kennen würden, aber ich war sehr überrascht. Nun ja, er möchte Herzblut trinken. Denn er hat das Herzblut eines...
Das kommt nicht in Frage.
Natürlich kommt es nicht in Frage. Ich habe ihm jetzt einfach nur gesagt, dass ich mich darum kümmern werde und dass es Zeit braucht, einfach um Zeit zu schinden für uns, damit wir hier zusammensitzen können und die Situation diskutieren können. Wir können natürlich aus der Situation Profit schlagen, dass er als Dünnblütiger sich wahrscheinlich recht wenig mit den Mechanismen und Toten. Theoretisch könnten wir ihm auch einen Ghoul hinstellen.
Du hast doch bereits erwähnt, dass er ein ungewöhnlich detailliertes Wissen von unserem Vokabular hat. Ich gehe davon aus, dass er sich über Dilaberie auch dieses Ungemach auch informiert hat.
Dass er einen Untoten von einem Ghoul unterscheiden kann, denke ich, das kann man schon annehmen.
Stellen wir ihm eine Falle, schnappen wir ihn uns und überzeugen ihn. Und bringen ihn dazu, uns alle Antworten zu geben. Schon allein dafür, dass er Dilaberie vorschlägt, müssten wir entsprechende Schritte einleiten.
Vor allem ist es total irrsinnig zu glauben, dass ein Dünnblütiger, nur weil er einen Blutsverwandten diableriert hat, auf einmal mehr Schutz genießen würde und eine größere Wahrscheinlichkeit zu überleben. Das ist Irrsinn, wahrscheinlich, was ihr sagt.
Warum? Er kann in eine andere Domäne gehen, wo niemand weiß, dass er früher ein Dünnblüter war.
Unter der Voraussetzung, dass dieser Irrsinn funktioniert, meinst du?
Ja, unter Voraussetzung, dass er niemand Mächtigen begegnet, der sich seine Aura vielleicht ein wenig genauer anguckt und dergleichen. Also da sind ziemlich viele Wenns drin in dieser Spekulation.
Das ist ja alles letztendlich irrelevant. Wir sollten einen Plan machen, wie wir eine Falle stellen, wie wir ihn uns schnappen können und dann die Informationen von ihm bekommen. Und danach können wir überlegen, welche Rechtsspruch angemessen ist für sein geplantes Verbrechen.
Aber nichtsdestotrotz, er scheint wertvolle Kontakte in den antiken Handel zu besitzen und ich würde ungern so eine Ressource verschwenden. Es sei denn, wir können natürlich diese Kontakte an uns überführen. Dann wäre das was anderes.
Wir können ihn auf jeden Fall nicht frei rumlaufen lassen mit den Plänen, die er hat.
Das ist richtig, ja.
Was natürlich auch zu bedenken ist, ist, dass er offensichtlich ein Netzwerk in irgendeiner Form hier hat. Möglicherweise andere wie er, die möglicherweise den gleichen Plan hegen.
Das ist doch eine gute Möglichkeit, gute Gelegenheit. Das heißt, wenn wir einen Ort ausmachen, der abgelegen ist, weil für sowas braucht man ja abgelegene Orte, für solch finstere Pläne, und er dann auch noch andere Dünnblütige mitbringt, können wir viele Fliegen auf einen Streich erledigen. Mhm.
Des Weiteren ist es halt natürlich so, dass er, wenn er tot ist, dann kommen wir auch nicht an die Informationen drin. Das ist ganz einfach. Wir können hier nicht jetzt einfach mit roher Gewalt vorgehen, sondern wir müssen uns ganz genau überlegen, wie er uns diese Informationen, die er wahrscheinlich, ich vermute, dass er sie auch noch nicht mal schriftlich irgendwo festgehalten hat, sondern alleine aus seinem Gedächtnis sieht. Und da Haben wir keine andere Möglichkeit, als in irgendeiner Art und Weise irgendwie auf ihn einzuwirken? Es wurde natürlich gesagt, wir könnten ihn gefangen nehmen und dann ihn in Anführungsstrichen überreden.
Du weißt, dass unser Sheriff ein Ventru ist, oder?
Ja, aber was hat das damit zu tun?
Wenn wir ihn dingfest machen können, kann ich dir versichern, dass unser Ventru-Sheriff ein Talent dafür hat, andere zu überzeugen, ihm die wahren Antworten zu geben. Und ich denke nicht, dass er da Schwierigkeiten bei einem Dünnblütigen haben wird. Also es sei denn, du beherrschst dieses Talent auch.
Nicht in der Macht.
Was wir zunächst versuchen könnten natürlich, wäre ihm eine Leiche vorzulegen und zu hoffen, dass er dann daraufhin tatsächlich erst mit den Informationen herausrückt. Und wenn das nicht funktioniert, dann können wir ihn tatsächlich dingfest machen. Und ich meine, wir sollten ihn sowieso dann früher oder später in irgendeiner Form aus dem Verkehr ziehen.
Was man versuchen könnte, ist, dass wir ihm eine...
Also wir sollten schon etwas machen, was zeitnah ist und uns eine Gelegenheit gibt, ihn zu überwältigen, ihn hierher zu bringen. Und wenn er nicht freiwillig antwortet, unseren Sheriff um Unterstützung bitten, der sehr gekonnt Antworten auf Fragen finden kann. Es sei denn, Jeremiah möchte seine Spiele probieren, aber das könnten wir als letzte Methode machen. Nicht, dass am Ende nichts mehr für den Sheriff übrig bleibt.
Ja, also ich glaube, das wäre zumindest die schnellste Art und Weise, diese Situation zu lösen. Es ist nur die Frage, wie Herr Abendroth darauf reagiert, wenn wir ihn um seine Hilfe bitten.
Ich wüsste nicht, wieso er etwas dagegen haben sollte, wenn wir ihm eine Informationsquelle besorgen, die er ausfragen kann. Und die wir danach richten können.
Ich glaube, er hat es lieber, dass wir solche Sachen gerne ohne seine Einwirkung lösen. Und dass er sich ein wenig daran stört, wenn er zur Stelle gerufen wird.
Ich denke ehrlich, ich meine, wir können natürlich probieren, ihn erstmal alleine zu überzeugen, aber ich denke jetzt nicht, dass er in diesem Fall irgendwelche Bedenken haben wird, uns zu unterstützen. Ich meine, also es ist ja ein Unterschied zu dem Treffen im Gart, also im Park gewesen. Weil das wäre eine öffentliche Zuschaustellung gewesen, dass wir es alleine nicht, also dass wir es alleine nicht hinbekommen und dass da alle hin müssen. Aber in diesem Falle denke ich nicht, dass das irgendein Problem gibt. Und wenn wir ihm jemanden vorlegen, der mehr Informationen hat und ihm dann auch die Entscheidung überlassen, ich meine, er ist der Sheriff, letztendlich ist ja auch er derjenige, der das Recht sprechen kann hier in unserer Kamarilla. Aber es setzt natürlich alles voraus, dass wir diese Person erst einmal dingfest machen. Und im Idealfall noch ein, zwei Dünnblütige dabei ausschalten können, die nicht nützlich sind.
Sobald wir wissen, was unser Ziel ist, können wir jetzt ja einen konkreten Plan schmieden, wie wir das dann nachher durchführen. Also das ist die viel wichtigere Voraussetzung, dass wir wissen, was wir dann nachher mit diesem Gefangenen tun würden. Und nicht dann nachher einfach vor einer Situation stehen, die wir nicht vorbereitet haben.
Ja, ich meine, wenn wir ihn haben, bringen wir ihn hierher, stellen ihm Fragen und wenn er uns die Fragen nicht beantwortet, bieten wir dem Sheriff eine Informationsquelle an.
Gehe er in die Bibliothek?
Wieso nicht? Ich denke, das ist doch ein recht gut gesicherter Ort. Oder hast du etwas dagegen?
Dass wir ihn hierher in die Bibliothek locken.
Nein, locken nicht, bringen, wenn wir ihn denn festgenommen haben.
Also, mir wäre es sehr unlieb, wenn wir eine Situation erzeugen, die potenziell in Gewalt münden könnte. Hier in dieser Bibliothek. Auch im Vorraum, in dem wir jetzt gerade sitzen.
Ansonsten haben wir immer noch unsere Zuflucht.
Richtig, ich glaube, die könnte auch etwas ruhiger sein. Ihr müsst euch überlegen, unter uns ist ein Unternehmen und wenn ich richtig darüber informiert bin, dann ist das durchaus auch ein Laden, der auch spät noch arbeiten könnte. Also falls hier Geräusche entstehen, dann werden die auch hörbar sein.
Das heißt aber, wir haben uns entschieden, ihm eine Falle zu stellen, ihn dingfest zu machen, ihn an uns in unsere Zuflucht zu bringen und erst einmal in einer höflicheren Art und Weise Fragen zu stellen.
Ich habe immer noch die Hoffnung, dass er sich so schlecht mit Kainiten auskennt, dass man ihn mit einer Leiche so weit betrügen kann, dass er immerhin, wenn er glaubt, wir übergeben ihm diese Leiche, diese Informationen dann freiwillig preisgibt. Es kann natürlich sein, dass er das dann erst später machen will. So oder so können wir ihn dann ja festnehmen, aber vielleicht brauchen wir ihn dann gar nicht mehr zu verhören.
Festnehmen müssen wir ihn auf jeden Fall. Und wo bekommen wir eine Leiche her?
Ach, ich kann mich mal umhören.
Also ich hätte zwar schon die Annahme, dass er klug genug ist, eine Leiche von einem Blutsverwandten zu unterscheiden, aber wer weiß. Also wichtig ist erstmal, dass er zustimmt, auf zu einem Ort zu gehen, an dem ein Maskeradebruch unwahrscheinlich ist, also relativ wenig unbeteiligte Menschen. Wenn da ein paar andere Dünnblütige auftauchen, ist das in Ordnung, aber Maskeradebruch muss vermieden werden. Also ein etwas abgelegener Ort im Idealfall.
Aber haben wir so viel Schlagkraft, als dass wir uns gegen, wer weiß, wie viele Personen das waren? 5
weitere? Das sind Dünnblütige, gegen die werden wir ja wohl, mit denen werden wir es ja wohl aufnehmen können.
Ich bin wirklich, wenn sobald es zum Kampf kommt, möchte ich betonen, dass ich wirklich, ich scheue mich wirklich davor. Ne? Das ist nicht mein Metier. Da müsst ihr heran und wenn ich mich wahrscheinlich dann einfach irgendwie hinter einem Pfeiler kauere, dann ich möchte nicht in einen Kampf involviert werden, bitte, ja? Das macht mir wirklich Unwohlsein und ich möchte das nicht. Und ich glaube, ich bin da auch keine große Hilfe. Also, ich möchte das nicht. Ne? Kämpfen und Gewalt ist wirklich nicht meins.
Mit diesen Worten betritt Jeremiah die Bücherei und die Gesprächsrunde. Er nickt allen zu und setzt sich auf einen freien Platz.
Aber man meint es schon, so ein bisschen zumindest.
In aller Kürze, der Dünnblütige sagt, er hat großartige Informationen und er möchte dafür jemanden diablerieren.
Soll ich ihm jetzt gleich entsprechend wissen, wo er gerade ist? Ich würde dann ihm gleich die Kehle durchschlitzen. Also ich meine...
Ja, aber Kehle durchschlitzen wäre jetzt wirklich sehr dumm. Wir müssen ihn vorher verhören.
Bevor wir ihm die Kehle durchschnitzen, müssen wir ihn erstmal uns besorgen und ihn dingfest machen, ihm Fragen stellen und dass er danach entsprechend bestraft werden muss, steht außer Frage. Aber zuerst müssen wir ihn hierher zur Zuflucht bringen, ihn dingfest machen und er muss uns Antwort geben.
Ihr wollt wirklich unsere Zuflucht preisgeben?
Hast du eine Alternative?
Ich weiß nicht, vielleicht können wir ja auf andere Art und Weise herausbekommen, wo wir ihn finden können. Ich meine, wir haben ja schon Wesen getroffen, die mit ihm zu tun hatten, nicht wahr, Nick?
Wesen getroffen, die mit ihm zu tun hatten?
Wir haben ja entsprechend bei den Anarchen seine Telefonnummer gefunden.
Ja, also bei einem Anarchen, dem Lukas. Wenn du weißt, wo Lukas ist, super, dann können wir uns bestimmt viel Arbeit sparen.
Nun, vielleicht weiß es ja deine Erzeugerin.
Wo Markus ist? Nein, das bezweifle ich. Aber gut, was man versuchen könnte, ist, das ist eine Handynummer, richtig, Richard?
Ja.
Könnte man versuchen, jemanden zu finden, der diese Handynummer lokalisieren kann? Also, dass wir seinen Aufenthaltsort auf diese Weise erfahren können.
Nun blicken sich alle 4 fragend an. Wer von ihnen hat die Möglichkeit, eine Handynummer zu orten? Eine nicht zu unterschätzende Aufgabe und vor allem strafbar, wenn man nicht die entsprechenden Kontakte hat. Jeremiah verzieht sein Gesicht. Als die anderen 3 Geißeln ihn nun auffordernd anschauen, kommt er so langsam mit der Sprache raus.
Der geheime Arbeitgeber, der könnte vielleicht helfen, aber das wird schwierig.
Inwiefern schwierig?
Nun, ich... Ja, ich habe nicht immer nur als Unternehmensberater gearbeitet.
So.
Ja, ich habe sogar ursprünglich meinen Vater bespitzelt für den BND.
Oh, wie pikant.
Und bin entsprechend nach Hamburg damals gekommen, auch weil eine Stelle frei geworden ist hier beim BND.
Und du hast Kontakte?
Meine Unternehmensberatung ist genau genommen eine doppelte Tarnung.
Du arbeitest immer noch für den BND?
Ab und an, um mein Geld aufzubessern. Hm.
Ich mag nur ein einfacher Anwalt sein, aber ich würde es nicht auffallen, wenn du offizielle Kanäle des Nachrichtendienstes benutzt, um eine Telefonnummer nachzuverfolgen?
Ich arbeite selber im Bereich sozusagen der Recherche und wenn es da einfach um Informationsbeschaffung oder Nachfrage, Absicherung geht, könnte vielleicht was gehen, aber es ist wie gesagt riskant. Es könnten Fragen gestellt werden, sie könnten auch bei der normalen Nummer, die sich dann im Nichts verläuft sozusagen, auch gar keine Fragen stellen.
Ich würde es bevorzugen, keinen Nachrichtendienst zu verwenden, um nicht, wenn es um irgendetwas in unserer Welt geht, es ist noch gar nicht so lange her, dass diese moderne Inquisition aufgetaucht ist und wer weiß, wo die überall ihre Finger drin hat.
Das stimmt.
Ich glaube auch, das ist eine schlechte Option.
Ich sag dir, es ist nicht ohne Risiko.
Ich kann ja mal versuchen, eine Quelle für diese Dienstleistung ausfindig zu machen. Und wenn das überhaupt nicht funktioniert, können wir uns überlegen, ob wir diesen riskanten Weg gehen wollen. Aber tatsächlich denke ich, es ist weniger riskant, weniger offizielle Dienstleister anzusprechen.
Können wir, also ich finde es gar nicht so riskant, ein Treffen an einem weniger belebten Ort auszumachen und den dann niederzuschlagen. Ich meine, ihr beide könnt euch ja quasi unsichtbar machen. Könnt ihr euch dann nicht einfach entweder hinten an ihn ranschleichen, ihn niederschlagen und ihm bis nach Hause folgen?
Niederschlagen und ihm dann nach Hause folgen?
Ja, niederschlagen oder ihm nach Hause folgen, je nachdem.
Nach Hause folgen ist schwierig, weil er ja wahrscheinlich mit dem Auto fährt oder mit der Straßenbahn oder irgendetwas.
Richard erhebt sich und erklärt, dass er in den Büchern recherchieren wird. Sie müssen mehr über das dünne Blut erfahren, bevor sie nun weiter Mutmaßungen anstellen, wie sie am besten Markus gefangen nehmen. Während der Tremere in die eigentliche Bücherei geht, verbleiben die anderen drei und gehen weitere Möglichkeiten durch. Es vergehen Minuten, Stunden, in denen die drei Geister sich im Meetingraum der Nielsen-Bibliothek, für die Richard Savani hier in Hamburg verantwortlich ist, sitzen und all die Möglichkeiten und Unwägbarkeiten bezüglich ihrer aktuellen Herausforderungen besprechen. Markus, ein Dünnblütiger. Der Tremere Richard hatte indes die ganze Zeit in der Bibliothek recherchiert und dabei stellt er seine Fähigkeiten meisterlich unter Beweis. Nicht nur, dass er dank der Behütung der Bücher und die Ordnung einen guten Überblick hat, wo sich was befinden könnte, ist es seinem logischen und koordinierten Geist zu verdanken, dass er schnell jede nützliche Information im Geiste kategorisiert. So sammeln sich Bücher um Bücher auf verschiedene Stapel. Dann geht er all die kleinen Hinweise durch. Einige wurden aus verschiedenen Quellen bestätigt. Andere sind mehr als Gerücht oder Übertreibung zu sehen. Und einige kann der Tremere mit hoher Gewissheit als wahr definieren. Nachdem er seine Ergebnisse zusammengefasst hat, kehrt er zurück zu den anderen.
Das ist wirklich sehr, sehr interessant, was ich herausgefunden habe. Dass ich habe ein paar Berichte gefunden, die von Augenzeugen herrühren, beziehungsweise Interviewaufnahmen. Aber es ist wirklich interessant. Und zwar, ich habe hier zweierlei Sachen gefunden. Dinge, die faktenbasiert sind, wo wir sagen können, das ist definitiv, da sind Video, ist Videomaterial vorhanden, das ist empirisch bewiesen. Oder auf der anderen Seite Annahmen, Spekulationen, Vermutungen und dergleichen. Ich fange mal mit den faktenbasierten Sachen an, weil die einfach das Dingfesteste sind. Und zwar:
Der nun folgende ausführliche Bericht von Richard Savani ist lang und detailreich. Ebenso erschreckend, wie viele Behauptungen, Gerüchte und Vermutungen bereits über diese Dünnblütigen existieren. Sie sollen sich am Tage bewegen können, eigene mystische Kräfte beherrschen und vermeintlich die Disziplin der wahren Blutsverwandten kopieren. Aus einer Quelle hat der Tremere erfahren, dass Dünnblütige verletzt werden können wie Sterbliche, aus einer anderen wird behauptet, sie haben die Zähigkeit wie von den anderen Vampiren. Wahrscheinlich kann Richard noch stundenlang weiter die Behauptungen und Tatsachen gegeneinander aufstellen, doch zuvor bringt es Nick auf den Punkt.
Richard, von all dem, was du jetzt herausgeforscht hast, hast du da irgendeine Idee von einem Plan bekommen oder irgendetwas herausgefunden, was uns helfen kann, einen Dünnblütigen zu fangen? Also, wenn du das kurz zusammenfassen kannst. Aber bevor du darauf antwortest, ich gebe dir kurz Zeit, darüber nachzudenken. Adriana, vielleicht haben die auch Kontrolle über oder Kontakte zu Blutbanken oder ähnlichen Dingen. Ich beziehe mein Blut zwar nicht aus Blutbanken, aber ich denke, dass einige andere aus der Camarilla das tun.
Ja, nur ich denke, wie Richard jetzt es erklärt hat, brauchen sie kainitisches Blut. Das werden sie bei Blutbanken wohl nicht finden.
Ach ja, ja, das stimmt. Wahrscheinlich nicht.
Genau das ist ja das Problem, was auch die Vermutung zumindest ja, nahelegt, ist vielleicht zu viel gesagt. Wir sollten aber bedenken, dass sie möglicherweise Übung darin haben, Kainiten zu überwältigen.
Wie gesagt, wir können nur darüber vermuten, welche Kräfte sie in diesen alchemischen Prozessen hervorlocken können. Möglicherweise sind das ähnliche Kräfte, wie wir sie auch bei der Jagd verwenden.
Schließlich entwickelt sich nun eine fruchtlose Debatte darüber, wie die Geißel versuchen wollen, Markus zu stellen. Bei einem sind sie sich jedoch alle einig. Sie werden Markus es nicht erlauben, eine Diablerie zu begehen. Nach einigem Hin und Her wirft Richard nun eine andere Idee in den Raum, die weitere Diskussion hervorruft.
Ich möchte etwas Eleganteres vorschlagen.
Aber halt dich kurz, bitte.
Kurz gesagt, ich würde ihn adoptieren.
Bitte was?
Was?
Nun ja, also in der Art und Weise, wie sich das jetzt in den Recherchen herausgestellt hat, sind die okkulten Fähigkeiten von einem Dünnblütigen durchaus eine gute Ergänzung zu meinen eigenen Forschungen. Und zusätzlich sind auch seine beruflichen Qualifikationen durchaus mehrwertstiftend für mich.
Du möchtest ihm eine Alternative anbieten.
Ich möchte ihm die Alternative anbieten, dass er sich als mein Adoptivkind, als mein Mündel, sich mir als Mentor und als Patron unterwirft, um quasi in diesem Zustand auf einen legalen Amarant warten zu
können. Also du weißt schon, dass er entsprechend auf Augenhöhe sich begeben möchte mit uns und nicht entsprechend sich uns unterordnen.
Zumal es ja immer noch die, nennen wir es mal, Vorschrift gibt, Dünnblütige fernzuhalten von unserem Gebiet, was wir eigentlich als...
Da bin ich über die politische Situation in Hamburg nicht besonders gut informiert, muss ich gestehen. Ich glaube, da ist nichts genau definiert worden. Wie ich mich umgehört habe, scheint das durchaus Praxis innerhalb der Camarilla zu sein, Dünnblütigen eben genau diese Option eines legalen Amarantes anzubieten, der dann meistens natürlich in Form von einer Blutjagd dann nachher irgendwann stattfindet. So diese Dünnblütigen das dann nachher schaffen können, ne? Was natürlich auch noch eine andere Situation ist. Also wir reden jetzt nicht darüber, ob das tatsächlich passieren wird, sondern wir reden nur darüber, dass wir ihm das in Aussicht stellen würden.
Ich bin nach wie vor mit Jeremiah einer Meinung. Wir sollten das gar nicht so kompliziert machen. Wir sollten ihm eine Falle stellen, wir sollten ihn dingfest machen, ihm die Fragen stellen und danach können wir immer noch schauen, was wir mit ihm anstellen.
Ich finde den Ansatz gut. Wir müssen nur einen Plan haben für den Fall, dass er ablehnt. Und nicht einfach, wir stürmen auf ihn zu, werfen ihn ins Auto und schneiden ihm die Finger ab.
Der Punkt ist ja, wir wollen ja auch etwas von ihm, nicht wahr? Es ist ja nicht einfach nur so, wie gehen wir jetzt mit dieser Person um, sondern wir wollen immer noch etwas von ihm. Und nämlich, wenn ich das richtig, den Standort des Buches, den genauen Titel und Angaben zu dem Käufer des Buches. Es geht nicht nur um die Person Markus an sich.
Nein, darum geht es überhaupt gar nicht. Das ist vollkommen sekundär in diesem Moment. Wir sind immer noch dabei, diesem Anschlag und dem, was dahinter steht, hinterher zu spüren. Ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnert. Jedenfalls ein weiterer Aspekt, den wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass es noch weitere Dünnbütige gibt, die scheinbar auch diesen Plan haben. Wir sollten auch versuchen, sie zu lokalisieren, obwohl das mit unserem eigentlichen Auftrag nichts zu tun hat. Finde ich es dennoch nicht sehr schön, dass in Hamburg weitere Dünnblütige versuchen, Kainiten zu diablerieren und wir keine Ahnung haben, wo die stecken und was sie vorhaben.
Mit diesen Worten bringen die vier Geißel das Gespräch zu einem Ende und wollen sich nun mit dem Sheriff der Domäne treffen. Nachdem sie einen Zwischenbericht verfasst haben, wirft einer der Geißel diesen mitsamt den Wunsch nach einem Treffen der nächsten Nacht in ihren toten Briefkasten ein. Bis dahin kümmern sich die Geißel um ihre anderen nötigen Angelegenheiten. Ob es die immer wiederkehrende Jagd nach Blut ist, ihre Einflüsse, Ressourcen und Verbündete fliegen oder einfach sich auf das Wesentliche besinnen. Einige Blutsverwandte nutzen solche Momente auch, um diejenigen Personen aufzusuchen, die ihnen moralisch und ideologischen Halt in der Welt der Dunkelheit geben. Aktuell können oder wollen die Geißel nichts unternehmen. Eine Entscheidung bezüglich des Preises von Markus eigenständig zu treffen, wagen sich die vier nicht. Dies war auch klar aus ihrer Uneinigkeit in ihrer Debatte herauszuhören. Johann Oskar Abendroth, der Sheriff der Domäne Hamburgs, hat dem Treffen zugestimmt. Ihm ist auch die Dringlichkeit der Aufgabe der Geißel bewusst. So versammeln sich die fünf Blutsverwandten an ihrem gewohnten Platz. Richard fasst ihr Ergebnis für Johann zusammen. Darauf folgt eine erneute Diskussion, aus der der Sheriff erkennt, wie uneins die Geißel weiterhin sind. Schließlich bringt der Sheriff es auf den Punkt: Uneinigkeit können sie sich nicht erlauben. Aktuell sind sie das einzige Fundament der Camarilla der Stadt. Keine Spur der Erstgeborenen, keinen Prinzen. Und die Anarchen werden immer bedrohlicher. Über 2 Stunden diskutieren sie. Schließlich trafen sie eine Entscheidung. Und das alle gemeinsam. Hier hat der Sheriff diplomatisches Geschick bewiesen. Er hätte auch einfach bestimmen können. Stattdessen nahm er seine Geißel mit in die Entscheidungsfindung. Auch wenn dadurch das Gespräch länger dauert, als sie Zeit haben. Sie haben selbst Adriana Zeit gelassen, damit die Malkavianerin versucht, in ihren visionärischen Kräften Hinweise zu erkennen. Am Ende kamen sie überein, dass die Geißeln Markus in eine Falle locken und ihn zum Sheriff bringen. Dann wird Johann mit der Macht seines Blutes als Vantru alle nötigen Informationen aus dem Dünnblütigen herausholen und dann soll er gerichtet werden. Bevor sie diesen Ort verlassen, spricht Adriana noch eine Warnung aus.
Ich möchte euch alle warnen, dass mit der Camarilla etwas Wesentliches passieren wird. So oder so, es gibt keinen Weg daran vorbei.
Was soll das sein?
Ein Ende, Stillstand, ein Neuanfang.
Über die Camarilla in Hamburg oder allgemein über die gesamte Sekte?
Ich bin nicht sicher. Aber ich habe speziell in Hamburg versucht, etwas zu ermitteln. Aber es ist immer noch die bessere Alternative. Es geht dann weiter. Wo etwas aufhört, beginnt etwas Neues. Wo etwas stillsteht, erwächst eine neue Bewegung.
Nach dieser mysteriösen Warnung gehen die vier Geißel nun dazu, über einen Plan zu schmieden, wie sie den dünnblütigen Markus gefangen nehmen können. Derweil verlässt der Sheriff ihren Treffpunkt, um sich weiter um die Stabilität der Camarilla zu kümmern. Es folgt nun eine Mischung aus dem einfachen Taktieren und Planen von dem Banu Hakim Jeremiah und Nick auf der einen Seite zu den komplexen Möglichkeiten des Tremere bis hin zu den filigranen Sichtweisen Adrianas. Schließlich einigen sie sich darauf, dass Adriana über ihre kriminellen Kontakte die häufigen Standorte Markus über dessen Handy recherchieren lässt. Diese suchen sie dann ab, um seine Zuflucht oder die Orte ausfindig zu machen, wo die Geißel ihm eine Falle stellen können. Diese Recherche wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis sie die Ergebnisse bekommt, werden die Geißeln abermals sich in Geduld üben. Richard zeigt Nick den Umgang mit dem neuen Smartphone von Adriana. Dies liegt ihr am Herzen, damit sie als Gruppe sich auch spontaner organisieren können. Danach wird der Tremere weitere Recherchen und Forschungen in der Nielsen-Bibliothek durchführen. Nick hingegen kümmert sich seinerseits um die Zuflucht der Geißel, zusammen mit Henry. Jeremiah hat noch ein anderes Vorhaben. Ihm gelingt es, Carina erneut einzuladen. Das kostet all seinen Charme, trotz des Vorfalls in der Bar zuvor, dass sie sich wieder mit Jeremiah trifft. Dieses Mal hat er die Cocktailbar des Riverside Hotels ausgesucht, Skyline Bar 20 Up. Diese Wahl ist kein Zufall. Jeremiah weiß, dass die blutsverwandte Gisela Bartels hier ein- und ausgeht, und der Banu Hakim hatte schon eine ganze Weile vorgehabt, sich mit ihr über den Angriff im Jenisch-Haus zu unterhalten. Immerhin hat sie am meisten während des Anarchenangriffes anstecken müssen. Jeremiah erklärt seiner Begleiterin, dass sie schon mal die Drinks bestellen soll und er eine alte Bekannte an der Bar gesehen hat, der er unbedingt seine neue Kontaktdaten geben muss, ehe sie sich wieder aus den Augen verlieren. Dass Carina hierüber nicht sehr erfreut ist, scheint Jeremiah egal zu sein. Oder er hat es nicht bemerkt. So setzt er sich neben Gisela Bartels, begrüßt sie höflich, was sie erwidert, und beginnt das Gespräch.
Wie nett, dass Sie ihn sprechen lassen, Frau Bartels.
Na, das ist eher Ihrem Stand geschuldet. Und natürlich aufgrund der Situation unserer kleinen besonderen Gruppe.
Nun, Frau Bartels, Sie können sich bestimmt denken, dass bei unseren Recherchen Ihr Name gefallen ist. Und wir natürlich lückenlos ermitteln wollen. Ich meine, wir haben einen gewissen Ruf und den wollen wir natürlich...
Warum ist mein Name in Ihren Recherchen gefallen?
Sie wären entsprechend verletzt worden, der entsprechenden Nacht der Unannehmlichkeiten.
Ja, in der Tat. Schrecklich, was sich die Anarchen immer mehr herausnehmen. Zumal sie nicht nur mich körperlich verletzt haben, es sind auch zwei meiner Werke dabei zerstört worden. Aber ich bin nicht die Einzige, die verletzt wurde.
Nein, allerdings wurden viele weitere Namen nicht genannt, aber wie gesagt, wir gehen halt wirklich jeder Möglichkeit nach, an Informationen zu kommen. Wie gesagt, wir haben den Ruf, gründlich zu sein, und wir wollen natürlich diese Erwartung auch erfüllen, und wir haben natürlich auch Personen, gegenüber denen wir Rechenschaft ablegen müssen. Das verstehen Sie bestimmt.
Nein, noch nicht. Aber erzählen Sie ruhig weiter.
Nun, mich interessiert vor allen Dingen Ihre Perspektive, Ihre Sicht der Dinge, weil jedes kleinste Detail entsprechend kann uns natürlich helfen. Wer weiß, über was man entsprechend stolpern kann, was Personen wahrgenommen haben, vielleicht für unbedeutend gehalten haben, aber sich am Ende vielleicht dann doch als äußerst interessant in Kombination mit Informationen anderer Personen herausstellt. Diese Möglichkeit möchte man natürlich entsprechend nicht außer Acht lassen. Die direkte Frage wäre damit also, was haben Sie wahrgenommen, gesehen, gehört in entsprechender Nacht? Und da das Ganze unter Umständen recht umfangreich ist, vielleicht könnten Sie mir einfach diese Details aufschreiben und zukommen lassen, weil ich denke, das alles nachzuerzählen und sich jetzt hier ad hoc erinnern zu müssen, könnte auch für Sie eine gewisse Herausforderung darstellen.
Habe ich Sie da richtig verstanden? Sie glauben, dass es für mich eine Herausforderung ist, dies alles nachzuerzählen? Andererseits fordern Sie von mir, dass ich mich wie ein Schulmädchen hinsetze und als eine Art Hausaufgabe Ihnen alles niederschreiben soll? Und zusätzlich dann noch dafür sorgen muss, dass Sie es erhalten? Nur damit Sie dem gründlich nachgehen können, was Sie eh schon wissen. Wovon ich mal ausgehe, wenn Sie Ihren Job ja so gründlich durchführen.
Unter Umständen kommen wieder Details zum Vorschein, die wir noch nicht wissen, Frau Bartels. Und es wäre schlecht, wenn wir am Ende irgendwelche Details zum ganzen Puzzle fehlen und wir entsprechend dann darauf aufmerksam gemacht werden.
Verstehe ich das richtig, dass Sie in den letzten Nächten, was auch immer, gemacht haben. Und nun suchen Sie jetzt krampfhaft nach Details, die Ihnen weder der Hüter des Elysiums mitteilen, noch Sie selber bisher herausfinden konnten? Also entweder stellen Sie gerade Ihre Unfähigkeit zur Schau oder sprechen Herrn Distel die Kompetenz als Hüter ab. Suchen Sie sich aus, welche der Optionen Sie passender finden.
Frau Bartels, ich werde mal darüber hinwegsehen, wie Sie entsprechend mit respektablen Persönlichkeiten gerade zu Gerichte gehen.
Hm. Dann werde ich mal darüber hinwegsehen, wie Sie sich in meiner Domäne verhalten, mein Lieber.
Ich habe eine entsprechende Bitte an Sie gerichtet, nicht einmal eine Forderung.
Eine unhöfliche Bitte, mein Lieber.
Nun, ich hätte entsprechend Sie auch zum Sheriff bestellen lassen können, um Sie dann dort befragen zu lassen. Aber ich suche Sie hier ganz entspannt auf.
Dann machen Sie das mal.
Mehrere Stunden später treffen sich die Geißeln in ihrer gemeinsamen Zuflucht. Nach einem kurzen Austausch über die Blutrinnsale, welche vermehrt aufgetaucht sind, kommt Richard zu dem Schluss, dass er sich damit genauer befassen wird, wenn sie die Angelegenheit mit Lukas abgeschlossen haben. In diesem Moment erhält Adriana eine Nachricht auf ihrem Handy. Sie liest sich diese durch, lächelt verschmitzt und blickt zu den anderen hoch.
Es ging noch schneller als gefürchtet.
Sie liest die Adresse vor, bei der sich der Inhaber des Handys, Markus, am häufigsten aufhält.
Gehen wir da jetzt gleich hin?
Lass uns doch erst einmal ein bisschen recherchieren.
Ja.
Richard hat bereits sein Handy gezückt und schaut sich mit Google Maps die Adresse an.
Oh je.
Richard, sonst hast du auch immer so viele Worte für uns übrig. Was macht dich denn so still?
Ich glaube, er wohnt dort mit seiner Familie. Das ist ein Einfamilienhaus.
Nun, habt ihr gedacht, er hätte niemanden.
Das muss noch nichts heißen.
Also, ich finde es ein bisschen scheinheilig, jetzt so zu tun, als ob das erschreckend wäre. Es ist doch vollkommen selbstverständlich, dass jeder, den wir umbringen, Familie hat und irgendjemanden, der ihn vermissen wird.
Außerdem, was würde er seiner Familie damit antun, wenn er selber zu einem vollwertigen Vampir werden würde?
Also, Jeremiah, ich glaube, wir sollten der Sache schon ins Gesicht sehen. Wir tun der Familie etwas an, indem wir ihn umbringen, aber es gibt keine Alternative.
Das sehe ich ähnlich.
Am Ende bringen wir ja noch seine Familie um.
Das sollten wir möglichst vermeiden.
Das sollten wir wirklich vermeiden.
Bevor die auftretende, beklemmende Stimmung die Geißeln übermannt, gingen sie nun zur Planung des Angriffs über. Wie gewohnt waren die vier anfangs uneinig, wie sie vorgehen, doch nach und nach entwickelte sich eine Idee. Da sie dem Sheriff spätestens zum Ende dieser Nacht Ergebnisse liefern wollen, haben sie sich untereinander immer wieder auf die Planung fokussieren müssen. Schließlich und nach über 2 Stunden Besprechung haben sie ihren Angriffsplan. Richard wird Markus anrufen und zu einem bestimmten Treffpunkt bitten, wo sie das Geschäft durchführen können. Dieser Treffpunkt hat lediglich den Sinn, dass Markus eine bestimmte Fahrtrichtung anvisiert. denn auf dem Weg dorthin gibt es eine zu dieser Zeit wenig befahrene T-Kreuzung, wo die Geißeln einen Unfall provozieren werden. Dafür hat Adriana 3 Autos zuvor mit ihren kriminellen Fähigkeiten besorgt. In dem einen sitzt die Malkavianerin selber, im anderen Auto hat sich Richard hinter das Lenkrad platziert. Das dritte Fahrzeug wird der Fluchtwagen der Geißel sein, wenn sie Markus erwischt haben. Alle warten geduldig an unterschiedlichen Stellen am Straßenrand, bis Jeremiah das Signal gibt, wenn Markus mit seinem Auto losfährt. Die Anspannung steigt. Denn die 4 Geißel wissen nicht genau, was Markus als Dünnblütiger alles kann und vor allem, ob er alleine hier ist oder er schnell Verstärkung bekommt. Und da die Geißeln kein zu großes Aufsehen erregen wollen, müssen sie schnell handeln und ebenso schnell wieder verschwinden. Da, Jeremiah hebt die Hand. Adriana und Richard sehen ein Auto in die T-Kreuzung fahren. Schnell tritt die Malkavianerin das Gaspedal und ihr Auto braust los. Markus starrt mit aufgeschreckten Augen in die Scheinwerfer und versucht seinerseits sein Lenkrad herumzureißen, ohne Erfolg. Adriana lenkt ihr Auto in die vordere Seite von Markus' Auto, wodurch sich die beiden Fahrzeuge verkeilen. Geistesgegenwärtig versucht Markus durch geschicktes Schalten und Lenken sein Auto von Adrianas zu lösen, doch dabei übersieht der Dünnblütige das zweite Auto, welches der Tremere lenkt. Es stellt sich dabei zwar heraus, dass der Tremere kein begnadeter Fahrer ist, dennoch gelingt es ihm, Markus' Fahrzeug weiter zu blockieren. Der Dünnblütige erholt sich vom Schock schnell genug und erkennt, es gibt eine letzte Möglichkeit, mit dem Auto zu fliehen. Dazu müsste er das Lenkrad immer wieder drehen und Gas geben. Adriana erkennt seine Absichten und fährt weiter in das Auto des Dünnblütigen hinein. So verhindert sie nicht nur die letzten Fluchtversuche Markus mit seinem Auto, sondern verkeilt die Fahrzeuge noch stärker miteinander. Jeremiah, der sich zwischenzeitlich mit seiner Vampirkraft verhüllt hat, bringt sich in Stellung, um Markus überraschend abzufangen. In diesem Moment fährt Nick mit dem dritten Auto vor, springt mit einem Satz neben die Fahrertür vom Dünnblütigen und packt diese am Griff. Mit zusammengebissenen Zähnen zerrt er an der Tür, Metall ächzt und kreischt, bis ein lauter Knall das bestätigt, womit keiner gerechnet hat. Der Dünnblütige am allerwenigsten. Nick hat die Tür trotz Zentralverriegelung halb aus den Angeln gerissen. Jeremiah handelt als Erster und drängt sich an Nick vorbei. Bis dahin blieb seine Verhüllung, dementsprechend ist die Überraschung groß, als der Banu Hakim neben Markus auftaucht. Jeremiah hatte bereits seine Klinge gezogen und zerschneidet den Fahrergurt, während er gleichzeitig versucht, mit einem geschickten Griff Markus' Handgelenk unter Kontrolle zu bringen und ihn dadurch aus dem Auto ziehen zu wollen. Doch es gelingt Markus, sich auf den Beifahrersitz zu flüchten und Jeremiah greift ins Leere. Nick sucht sich eine bessere Position, um an Markus heranzukommen, während Adriana zwischenzeitlich aus dem Auto ausgestiegen ist, um sich dem Scharmützel anschließen zu können. Doch nun springt der Banu Hakim geschickt und agil auf den Fahrersitz, wo zuvor noch Markus gesessen hatte. Sein Ziel ist es, die Sehne von Markus' linker Hand zu durchtrennen, auf die sich der Dünnblütige abstützt, während dieser herauszukommen versucht. Und offensichtlich hat der Dünnblütige mehr Glück als Jeremiah können. Um Haaresbreite verfehlt die Klinge des Banu Hakim und hinterlässt nur einen unbedeutenden Kratzer. Richard ist nun aus seinem Auto ausgestiegen und eilt zur Beifahrertür. Der Tremere ist für vieles bekannt, jedoch nicht für kämpferisches Geschick. Seine Trittversuche zeigen nur geringe Wirkung. Reicht das aus, um Markus lang genug aufzuhalten? Der Dünnblütige quetscht sich durch die Beifahrertür hinaus und rangelt mit Richard. Dabei schaut er sich nach einer alternativen Fluchtmöglichkeit um und blickt in das gefletschte Maul von Tia, der Hündin und Famulus von Nick. Der Gangrel hatte zum rechten Zeitpunkt seine Freundin hergepfiffen. Nun drängt sich Markus an Richard vorbei, doch ehe der Dünnblütige in diese Richtung flüchten kann, rennt Adriana herbei. Auf dem Weg zu ihrem Ziel hat sie ihr Klappmesser gezogen und zielt diese Klinge nun auf Markus. Auch wenn sie ihn ähnlich verfehlt wie der Banu Hakim, reicht es dennoch aus, um ihm den Weg abzuschneiden. Markus' Fluchtwege werden immer weniger. Vor ihm Richard und Adriana, rechts von ihm die knurrende Hündin Tia. Wieder durchs Auto zurück? Nein, da wartet die zuckende Klinge des Banu Hakim. Der Dünnblütige sieht nur noch eine Chance, als er zu den ineinander verkeilten Autos blickt. Über die Motorhaube. In just diesem Moment gleitet der Gangrel Nick über eben jene Motorhaube und schlittert mit den Füßen voran genau in Markus hinein. Damit ist es um ihn geschehen. 2-3 weitere Augenblicke später und die Geißel haben Markus umringt. Nun heißt es, schnell den Ort verlassen. Der Sheriff und die Geißeln haben sich zum Ende dieser Nacht verabredet. Bis dahin warten die vier in einer Gegend, in der sie nicht zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Markus haben sie in den Kofferraum gesichert und unterhalten sich über ihr weiteres Vorgehen. Irgendwann blickt Richard auf sein Handy, denkt kurz nach und erklärt den anderen drei, dass er sich unbedingt um etwas kümmern muss, und zwar jetzt. Natürlich entbrennt eine kurze Diskussion, in welcher der sonst so redefreudige Tremere sich austobt, doch Richard überrascht die anderen drei Geißel, indem er nach wenigen Minuten und wenigen Worten aus dem Auto steigt und mit einem Versprechen, er meldet sich noch in dieser Nacht, Adriana, Nick und Jeremiah zurücklässt. Natürlich blieben die drei verwirrt zurück und machen sich Sorgen um ihren Tremere-Kollegen. Nur haben sie gleich etwas Wichtigeres zu tun und Richard kann auch auf sich selber aufpassen. Rechtzeitig fahren die drei mit ihren Gefangenen zur Containerverladung und bringen Markus unbemerkt an den Wachmann vorbei in den Mannschaftsraum. Eine Viertelstunde später gesellt sich der Sheriff Johann Oskar Abendroth dazu. Markus sieht sich nun mit den drei Geißeln und dem Sheriff Hamburgs konfrontiert. Es dauert nur wenige Minuten, bis Johann Oskar Abendroth, Adriana, Nick und Jeremiah den Dünnblütigen gebrochen haben. Aus Markus prasseln alle Informationen raus, die für die Blutsverwandten interessant sind. Neben einigen Nebensächlichkeiten ist für sie im Moment das Wichtigste, was es mit Lukas auf sich hat. Der Nosferatu-Anarch Lukas hat Markus aufgesucht, um das Buch Devoratori de Soufflette zu kaufen. Tatsächlich besaß auch der Dünnblütige dieses Buch, nur hatte Markus es nicht geschafft, den Inhalt zu übersetzen, und Lukas kam zu spät, denn der Dünnblütige hat das Buch bereits an einen Martin Harms verkauft. Es stellt sich heraus, dass Martin Harms zu Haus und Clan Tremere gehört, und genau dort müssen die Geißel nun weitersuchen, denn von Markus haben sie erfahren, dass Lukas Spur dorthin weiterführt. Der Nosferatu will ganz offensichtlich unbedingt dieses Buch erhalten. Da Haus und Clan Tremere sich schon seit einer ganzen Weile zurückgezogen hat, stehen die Geißel vor der nächsten Herausforderung. Lediglich, wo sich das alte Gildehaus befindet, ist ihnen bekannt. Und genau dort wird ihr Weg führen, doch nicht mehr in dieser Nacht. Die drei Geißel ziehen sich zurück, ehe der Tag anbricht, und hoffen darauf, noch eine Nachricht von ihrem Tremere Richard zu erhalten.
Die Brutalität bei uns Vampiren ist schon immer ein Quell von Leid und Tod gewesen. Sind die Dünnblütigen wirklich unser Untergang? Oder sind sie der nächste Schritt unserer Art? Kann es ein Miteinander zwischen uns Vampiren und den Menschen geben? Sind die Dünnblütigen nah genug an den Menschen, dass sie von ihnen akzeptiert werden können? Ich denke, das ist der Grund, weswegen sie gejagt werden, weswegen die Kinder der Dämmerung, die Dünnblütigen, als ein schlechtes Omen angesehen werden. Sie sind das Ende der älteren Blutsverwandten. Nicht heute, nicht morgen, nicht in Jahrzehnten. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass die Kinder der Dämmerung uns alle überleben können. Daher wünsche ich mir, dass du noch weiter deinen Schlaf der Ahnen schläfst. Würdest du wach sein, die Dünnblütigen werden all deine Erfahrung in Schlachten und der Jagd erfahren und du wirst obsiegen. Doch zu welchem Preis?
Gastsprecherin Anja Klukas, Gisela Bartels.